Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu meinem Vortrag Diagnosealgorithmus bei chronischem Koronarsyndrom in Bezug auf die derzeitigen ESC-Guidelines. Mein Name ist Peter Sjostschonek. Ich bin Primarius da bei den Barmherzigen Schwestern Ordensklinikum Linz und ich freue mich, dass ich bei dieser interessanten Session hier auch einen Beitrag liefern kann. Ich darf den Diagnosealgorithmus der ESC-Guidelines bei chronischem Koronarsyndrom vorstellen. Diese Guidelines wurden ja 2019 im Rahmen des ESC-Kongresses neu überarbeitet herausgegeben und kaum eine andere Guideline hat so viele Neuigkeiten gebracht wie eben diese Richtlinien über das chronische Koronarsyndrom. Schon der Name ist neu gewesen. Er soll andeuten, dass es sich ja nicht um eine stabile koronare Herzerkrankung handelt, wie die vorigen Guidelines noch geheißen haben, sondern er hat den Begriff chronisches Koronarsyndrom als Überbegriff eingeführt und diese Abbildung verdeutlicht, dass er ja ganz unterschiedliche Patientenverläufe einschließt. Der Begriff umfasst Patienten, die wirklich annähernd stabil sind in der Progression der koronaren Herzkrankheit. Sie umfasst aber auch Patienten, die deutlich Zunahme der Atherosklerose aufweisen und die auch geprägt sind davon, dass sie rezidivierende akute Koronarsyndrome haben. Das, was die Guidelines auch neu gebracht haben, ist die Unterscheidung von definierten Patientengruppen. Die Patientengruppe, um die es heute eigentlich in meinem Vortrag am meisten geht, sind Patienten, die zur Abklärung wegen einer koronaren Herzerkrankung kommen, die eine stabile Angina pectoris haben, die vielleicht aber auch Atemnodes Angina äquivalent aufweisen. Dann gibt es aber auch noch andere Patientengruppen vor und nach einem, beziehungsweise kurz nach und länger nach einem akuten Koronarsyndrom, Patienten mit reduzierter Linksventrikelfunktion, aber auch Patienten etwa mit mikrovaskulärer und vasospastischer Angina pectoris. Das ist der Diagnoseablauf, der jetzt vorgeschlagen wird, bei Verdacht auf das Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit bei symptomatischen Patienten. Die ersten drei Stufen, das läuft ja im Wesentlichen parallel ab. Hier geht es einmal darum, aufgrund der Symptome, vielleicht auch des EKGs, festzustellen, ist der Patient instabil, erfüllt er die Kriterien für ein akutes Koronarsyndrom. Wenn ja, natürlich geht er einen ganz anderen Diagnose- und Therapieweg. Dann gleich sehr frühzeitig soll man auch evaluieren, wie der Patient insgesamt beisammen ist, ob Komorbiditäten in signifikanter Art und Weise vorliegen. Weil wenn das der Fall ist, dann würde man diese Patienten gar nicht weiter viel untersuchen. Man müsste nicht eine ausgedehnte Diagnostik dann unternehmen. Zur Basisdiagnostik zählt bei den Patienten aber im Allgemeinen natürlich das Ruhe-EKG, gewisse Laborwerte, das Lungenröntgen nur noch in ausgewählten Patienten und auch die Echokardiographie. Denn auch diese Patienten würden dann in der Risikobeurteilung ganz anders eingeschätzt werden, wenn sie eine reduzierte Auswurffraktion haben. Und dann sind wir eben schon bei der Stufe 4 und das ist eine wesentliche Stufe, dass man die Vortestwahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit beim einzelnen Patienten bestimmt. Und da geht es einmal um die Klassifikation von Brustschmerzen. Im Grunde denkt man, das hat sich ja nicht viel geändert, das kann sich nicht viel geändert haben, aber wenn man sieht, natürlich sind da sehr viele Ähnlichkeiten, die Unterscheidung ist nach wie vor in typische Angina, atypische Angina und in nicht angenösen Brustschmerz, je nachdem, ob alle drei Kriterien, nämlich die typische Brustschmerz mit der Ausstrahlung, ob die Auslösung durch körperliche Betätigung und die Verringerung oder das Verschwinden der Beschwerden unter Nitroglycerin zutreffen. Wenn alle drei dieser Faktoren zutreffen, dann handelt es sich um die klassische, typische Angina. Ansonsten bei zwei Charakteristika die atypische Angina und wenn nur ein oder keines zutrifft, na, dann ist es ein nicht angenöser Brustschmerz. Sie werden jetzt denken, warum bringe ich hier diesen Vergleich? Sie sehen also auch hier ändert sich etwas, zum Beispiel hier diese Auslösung durch Belastung war auch noch Auslösung durch emotionalen Stress in den alten Guidelines. Das findet sich interessanterweise jetzt nicht mehr. Wichtig ist vielleicht schon noch festzustellen, dass ja nur 15% aller Patienten wirklich eine typische Angina aufweisen, nämlich der KHK-Patienten, sodass eigentlich das nicht immer die charakteristische Präsentation ist, das, was wir im Alltag natürlich auch als Kliniker immer wieder feststellen müssen. Was weiter gültig ist, ist natürlich die CCS-Klassifikation der Angina in die verschiedenen Schweregrade. Ich werde das jetzt nicht noch einmal hier wiederholen, das werden alle vermutlich gut wissen. Bei der physikalischen Untersuchung stehen natürlich auch einige Punkte dabei. Anämieabklärung, das scheint mir ein wichtiger Punkt. Habe unlängst erst wieder einen Patienten gesehen mit aggravierten Beschwerden, der halt eine Anämie gehabt hat, die man vorher nicht erkannt hat. Der Blutdruck sollte natürlich auch gemessen werden. Das Vorhandensein eines Klappenfehlers oder von Arrhythmien sollte festgestellt werden. Und dann geht es natürlich auch noch bei der Vortestwahrscheinlichkeit darum, eine nicht-koronare Gefäßerkrankung etwa im Bereich der Peripherie festzustellen und auch um das Abtasten der Schmerzregion feststellen, ob hier doch ein rheumatischer Brustschmerz zum Beispiel vorliegt. Vortestwahrscheinlichkeit für eine signifikante koronare Herzkrankheit. Diese Tabelle, das von Diamond und Forrester, das gab es ja eigentlich auch schon in den alten Guidelines, aber die Zahlen haben sich verändert. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Sie sehen, man braucht eigentlich nur das Alter des Patienten zu wissen. Man braucht dann diese Angina-Klassifikation festgestellt zu haben und ob es sich um Mann oder Frau handelt. Da sehen Sie dann immer die Wahrscheinlichkeit für das angiografische Vorliegen einer signifikanten Koronarstenose im dunkelgrünen Bereich. Da würde man dann doch eine Vortestwahrscheinlichkeit von über 15% erwarten und diese Patienten würde man dann noch einer weiteren funktionellen Testung oder auch anatomischen Testung mit einem CT etwa unterziehen. Die hellgrünen Bereiche, da spielt es eine Rolle, ob der Patient noch weitere risikoerhöhende Faktoren aufweist, also das sind sozusagen noch auch in dieser Hinsicht weiter abzuklärende Patienten. Natürlich, und die Patienten da im grauen Bereich, die sollte man eigentlich im Wesentlichen nicht mehr weiter untersuchen, da ist die Vortestwahrscheinlichkeit gering. Neu in den aktuellen Guidelines ist, dass auch Atemnot erstmals aufgenommen ist als Angina-Äquivalent und die Wahrscheinlichkeiten angeführt sind. Diese Risk Modifiers, also diese risikovermindernden oder erhöhenden zusätzlichen Faktoren, die werden auch angesprochen in den Guidelines. Einerseits sind es natürlich besondere Risikofaktoren, die der Patient aufweist, aber auch Ruhe-EKG-Veränderungen, die schon vorhanden sind, auch das Vorliegen einer Linksventrikelfunktionsdysfunktion. Das würde einen natürlich eher noch in der Vortestwahrscheinlichkeit, so würde die Vortestwahrscheinlichkeit erhöhen. Umgekehrt, wenn alles normal ist, dann würde die Vortestwahrscheinlichkeit wieder sinken. Und ich habe gesagt, die Zahlen in dieser Forrester-Diamond-Tabelle sind anders. Die sind wirklich deutlich anders geworden. Es ist einfach die Vortestwahrscheinlichkeit niedriger derzeit anzusetzen aufgrund der hier zitierten Arbeiten. Sie sehen also hier blau, das war die Vortestwahrscheinlichkeit bei Männern, bei Frauen mit den verschiedenen Angina-Klassen. Die war doppelt so hoch etwa noch in den alten Guidelines angegeben wie orange jetzt in den neuen Guidelines. Also das ist schon bemerkenswert, dass hier die Vortestwahrscheinlichkeit jetzt eine andere geworden ist. Möglicherweise, ja, es sind halt einfach die Daten jetzt neu. Und dass das wirklich eine gute Annäherung ist, das zeigt auch eine ganz aktuelle Studie, die ich gefunden habe, jetzt aus dem September 2020 aus dem European Heart Journal. Und hier wurde eben verglichen die 13er Guidelines mit den 19er Guidelines. Und wir sehen also hier die Grünen, das sind die roten, das sind die aktuellen Vortestwahrscheinlichkeiten. Sie sehen, das ist auch besser verteilt als hier diese schwarzen Werte von 2013. Und vor allem, wenn man hier sagt, bei 0 ist der richtige Wert im Vergleich zur Angiografie, dann sind eben diese roten Kurven, die jetzigen Werte, deutlich näher dem angiografischen Befund als etwa die schwarzen Werte von den 2013er Guidelines. Also das stimmt, dass der die Vortestwahrscheinlichkeit niedriger anzusetzen ist. Gut, die Basisuntersuchungen habe ich kurz angesprochen. Ich gehe da nicht im Einzelnen darauf ein. Sowohl das Labor ist natürlich selbstverständlich, das Ruhe-EKG ist selbstverständlich, auch das Echokardiogramm ist selbstverständlich und immer eine Klasse 1 Indikation. Wenn das Echokardiogramm nicht aussagekräftig ist aus Schallgründen, na, dann wird man ein Herz-MR empfehlen, ist allerdings nur vereinzelt, also als 2b eine Empfehlung hier erwähnt. Bei Verdacht auf vasospastische Angina, Ruhebeschwerden, Rezidivierende, da werde man auch das Holter-EKG verwenden. Karotis-Ultraschall bei den symptomatischen Patienten zur Abklärung ist eine 2a-Indikation, also auch das sollte man hier im Abklärungsprogramm dazu machen. Gut, damit haben wir jetzt die Vortestwahrscheinlichkeit definiert des Patienten. Wir haben ausgeschlossen, dass der Patient andere Ursachen für den Brustschmerz hat und daher kommen wir jetzt zu diesem ganz wichtigen Stufe 5 und da geht es darum, wie weise ich jetzt noch näher nach, ob der Patient wirklich eine koronare Herzkrankheit wohl haben wird oder nicht. Und früher hat man das einfach dann gemacht, dass man gesagt hat, na, ich verwende jetzt einen dieser vielen Belastungstests, sind ganz unterschiedliche Belastungstests angeführt, allen voran etwa das Exercise-EKG mit der Sensitivität und Spezifität und jeder konnte sich dann halt irgendwie zurechtlegen, welchen Untersuchungsgang er bevorzugte. Das allein ist eine Darstellung, die war 2013 noch drinnen in den Guidelines. Jetzt schaut es so aus und da sieht man sehr schön hier wieder im Vergleich zur Angiografie, etwa beim Belastungs-EKG, dass praktisch das Rule-out, nämlich in grün, und das Rule-in in rot nur für einen ganz kleinen Bereich der Vortestwahrscheinlichkeit gelingt mit dem Stress-EKG. Also das ist damit die Wertigkeit nur bei wenigen Patienten wirklich gegeben. Ganz anders das Coronar-CT. Hier sehen Sie ein Rule-out, kann also in einem sehr weiten Teil der Vortestwahrscheinlichkeit erfolgen, wenn Sie das CT machen. Sie sehen praktisch im CT nichts. Na gut, dann hat der Patient eben keine koronare Herzkrankheit. Also das hat eine sehr große diagnostische Aussagekraft zum Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit. Ein bisschen anders dann die anderen Stressuntersuchungen, die geläufig sind, etwa die Stress-Echokardiographie, sowohl zum Nachweis als auch zum Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit, wesentlich besser jedenfalls als die normale Ergometrie. Aber auch das MR wird in manchen Zentren da gut verwendet, ja sogar PET kann verwendet werden. Und auch die scintigraphische Spektruntersuchung ist natürlich besser als die Ergometrie, aber sie ist wieder nicht ganz so gut wie eben diese ganz neuen Techniken etwa. Also das ist eine ganz neuartige, interessante Darstellung. Das Belastungs-EKG wurde ja heute schon ausführlich behandelt. In den Guidelines wird es nicht mehr empfohlen, primär zur Ischämie-Abklärung. Sie sehen, das ist eine 2b-Indikation. Nur dann kann man es einsetzen, wenn man eben keine alternative Abklärungsmethode zur Verfügung hat. Sehr wohl ist das Belastungs-EKG aus anderen Gründen noch empfohlen, nämlich wenn man etwa die Belastungstoleranz des Patienten, Blutdruckverhalten unter Belastung monitieren will. So, welchen Test soll man jetzt bei welchen Patienten einsetzen? Ich habe schon einige genannt. Interessant ist schon auch der Ansatz, wir wollen anatomische Informationen, wir wollen aber auch funktionelle Informationen haben. Das Coronar-CT ist ein rein anatomischer Test. Es hat also, wie gesagt, schon diese, habe ich schon gesagt, diese hohe Rule-Out-Power. Das heißt, bei niedriger, mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit ist es die Untersuchung der Wahl. Die Nachteile sind eben, dass man falsch positive Befunde haben kann, eine gewisse Über Befundung ist möglich, Kontrastmittel muss man geben. Und man hat nur einen anatomischen Befund, das heißt, ich musste dann, um die Signifikanz einer Stenose wirklich festzustellen, noch einen funktionellen Test anschließen. Umgekehrt hier Stressecho, Stress-MRI, Spektuntersuchung, das sind also funktionelle und in den meisten Fällen auch anatomische Tests. Ich kann lokalisieren die Minderdurchblutung, ich kann sie aber auch nachweisen in ihrer Signifikanz. Die haben also, wie gesagt, eine vergleichsweise bessere Rule-In-Power. Bei höherer Vortestwahrscheinlichkeit sind sie zu bevorzugen oder wenn schon eine koronare Herzkrankheit zum Beispiel bekannt ist. Zusätzlich ermöglichen diese Untersuchungen auch den Nachweis einer Myocardial Viability. Natürlich sind sie mit Aufwand verbunden, eine Expertise ist notwendig, sie sind auch nicht überall vorhanden. Und wenn eine nicht signifikante KHK vorliegt, sehe ich es natürlich nicht, wenn funktionell die nicht wirksam ist, was zwar einerseits dann vielleicht nicht interessant ist, jetzt im Hinblick auf die Beschwerden des Patienten, aber natürlich, was jetzt präventive Maßnahmen betrifft, ist das ein blindes Fenster und allein ein funktioneller Test hilft mir da nicht weiter. Also hier sehen Sie, wie gut man natürlich mit einem CT heute ausschließen kann, auch strahlungsarm, bestrahlungsarm ausschließen kann, dass eine koronare Herzkrankheit vorliegt. Das war zum Beispiel ein Patient mit niedriger Vortestwahrscheinlichkeit, denn es war ein Marathonläufer, der da beim Marathon nach längeren Strecken leichte Szien in der Brust bekommen hat, aber er hat dann auch nachgewiesen eine LAD-Stenose gehabt und hat einen Stent bekommen. Und auf der anderen Seite ein älterer männlicher Raucher mit sehr, sehr vielen Verkalkungen in allen Herzkranzgefäßen. Hier ist natürlich das CT von fraglichem Wert. Dieser Patient muss auf jeden Fall zur Angiografie kommen. Er hat dann auch eine Stenose gehabt, aber da kann ich natürlich keine wirkliche Aussage machen. Naja, im Einzelfall ist es dann aber gar nicht so leicht, die richtige Methode herauszufinden für den richtigen Patienten. Das ist eine Prüfungsfrage, die ich immer wieder bei den Facharztprüfungen sozusagen bei den Seminaren halte. Geeignete Methode zum Ischämienachweis bei einer alten weiblichen Patientin mit schwerer COPD vor geplanter Hüftoperation. Ich habe dann ein paar Untersuchungen immer zur Auswahl gestellt. Und wenn Sie sich das dann durchschauen, Adenosin bei COPD zum Beispiel nicht möglich, natürlich eine Ergometrie sowieso nicht möglich bei geplanter Hüftoperation, Coronar-CT beim alten Patienten mit wahrscheinlichen Verkalkungen ist zu diskutieren und letztlich wäre dann hier zum Beispiel ein Stress-Echokardiogramm mit Topotamin eine mögliche Methode der Wahl, wenn sie verfügbar ist. Also die klinische Situation individuell des Patienten und auch die Gegebenheiten eines Diagnosezentrums sind zu berücksichtigen. Und das fasst jetzt auch die ESC-Guideline zusammen. Bei niedriger bis mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit keine Vorgeschichte einer koronaren Herzerkrankung. Hier wird das Coronar-CT sehr forciert, während bei den Patienten mit hoher Vortestwahrscheinlichkeit eher die Funktionstests mit Lokalisation zusätzlich eben favorisiert werden und nur dann Patienten, die eben da positiv sind, werden der invasiven Koronarangiographie zugeführt, außer es ist die Vortestwahrscheinlichkeit ganz besonders hoch oder es liegt eine linksventrikuläre Dysfunktion vor. Aber selbst dann, nach der Angiographie, will man unbedingt auch noch neben einem Stenosenachweis im Zweifelsfall zumindest zusätzlich noch eine funktionelle Testung, um dann mit der Revaskularisation voranzuschreiten. Aber darauf komme ich noch jetzt zu sprechen. Also das ist das Schema, das hier angeboten wird. Wir wollen natürlich prinzipiell einen Ischämien-Nachweis vor der Herzkatheteruntersuchung. Oft haben wir den aber nicht. Also wenn das nicht dokumentiert ist, also wenn der Patient Angina hat, dann ist es ja etwas leichter, weil dann bin ich eher geneigt, natürlich relativ rasch zum Herzkatheter vorzuschreiten. Wenn ich dann noch einen Ischämietest habe, dann brauche ich keine weitere funktionelle Untersuchung und der Patient wird bei einer Stenose revaskularisiert werden. Habe ich aber bisher trotz Angina nicht wirklich einen funktionellen Ischämienachweis, dann brauche ich noch Zusatzinformationen mit intrakoronarer Druckdrahtmessung etwa, der einen dann Hinweise liefert, dass hier die Stenose auch relevant ist. Und wenn keine Angina vorliegt, tut man sich immer schwer, natürlich im Herzkatheter mit einer Behandlung bei einem beschwerdefreien Patienten. Da muss man auch einerseits nachweisen, natürlich, ob überhaupt die Stenose signifikant ist. Andererseits muss man auch das Risiko des Patienten bzw. der Stenose, das damit verbundene Risiko, abschätzen. Und hier steht zum Beispiel, dass man das Ischämieareal von mehr als 10% fordert, um überhaupt von einem relevanten Ischämie-Risiko zu sprechen. Das habe ich schon länger, also früher zusammengestellt, diese nicht-invasive Risikostratifizierung. Die Linksventrikelfunktion spielt eine Rolle. Wenn man einen Patienten belastet mit dem Belastungs-EKG, kann ich natürlich Aussagen über sein Risiko insgesamt machen. Also diese hochpositive Ergometrie bei niedriger Belastungsstufe wäre schon auch ein hohes Risiko. Multiple reversible Defekte oder auch beim Stressecho mehr als 2 Segmente, die bei niedriger Belastung hier eine Wandbewegungsstörung zeigen. Also das sind natürlich dann alles bereits Gründe, wo ich sage, das sind Voraussetzungen, wo ich eine Revaskularisation durchaus gut rechtfertigen kann. Beim niedrigen Risiko, wenn der Patient in diese Kategorie fällt, kann ich das natürlich nicht. Und letztlich übernehmen auch die neuen Guidelines diese Risikoeinschätzung dann vor einer Intervention. Im Wesentlichen sind diese Faktoren auch hier angeführt. Zusätzlich kommt eben auch noch dann die Koronaranatomie im Katheter dazu, Dreigefäßerkrankung, Hauptstammstenose, proximale LAD. Das sind natürlich alles Läsionen, wo ich eher den Patienten in eine höhere Risikogruppe einschätze und ihn revaskularisieren werde. Und auch wieder die FFR wird hier erwähnt. Ja, und zur FFR, also diese Funktionstestung im Katheterlabor, das hat einen Stellenwert sicher gewonnen. Die Frage ist immer, ob eine Stenose eben wirksam ist. Und da ist diese Druckdrahtmessung wirklich eine sehr gut validierte Methode, wo man unter Hyperämie-Bedingungen durch einen Vasodilatator Adenosin etwa hier die Flussreserve bestimmt. Diese FFR eine gut validierte Methode ist, das hat auch diese FAME-2-Studie, die ja schon älter ist, aber hat das sehr gut gezeigt. Wenn man eine FFR von kleiner 0,8 im Katheterlabor bei einer Stenose feststellt, dann ist es besser, wenn der Patient einer PCI unterzogen wird, als wenn er nur medikamentös behandelt wird. Wenn die FFR höher ist, dann ist es sicher besser, das hat auch die DIFFER-Studie gezeigt, wenn man nur konservativ behandelt. Das wurde auch diskutiert, eine ähnliche Methode, wo ich keinen Vasodilatator brauche, diese Instantaneous Wave-Free Ratio, auch eine Druckdraht-Methode ohne Vasodilatator. Und auch das ist validiert, dass die praktisch genauso gut ist wie die klassische FFR. Messung, sie ist aber, wie gesagt, auch zeitsparender, braucht keine Adenosingabe. Ja, vielleicht nur ganz kurz am Rande, auch für die bestehenden Klappenerkrankungen, wenn ein Patient eine Klappenerkrankung hat, einer Operation zum Beispiel unterzogen werden muss, da geben die Guidelines gute Auskunft, welche diagnostische Methode ich brauche. Natürlich eine Angiografie in aller Fälle, in aller Regel, vor allem wenn der Patient Risikofaktoren aufweist, wenn der Patient über 40 Jahre alt ist. Aber worauf ich hinweisen will, ist auch das Coronar-CT als alleinige zusätzliche Abklärung, etwa bei einer Aortenstenose oder bei einer Mitralklappe, die operiert werden muss, ist bereits jetzt eine 2a-Indikation. Also ist durchaus eine erwartungsgemäß guter Bildqualität, eine gute Methode, um eine koronare Herzkrankheit auszuschließen vor einer Klappenoperation. Ganz zuletzt möchte ich noch eine andere Entität aus diesen chronischen Koronarsyndromen herausgreifen. Und das sind diese Patienten, die hier sehr schön auch angeführt sind, die vasospastische und mikrovaskuläre Erkrankung, weil das doch meines Erachtens etwas ist, was relativ neu noch ist, dass man dem besondere Beachtung schenkt und was aber auch wichtig ist. Also wichtig ist einmal zuerst eine signifikante Stenose auszuschließen mittels einer Druckdrahtmessung. Das wird ja unter Nitroglycerin gemacht und dann wird die Druckdrahtmessung durchgeführt. Und wenn da keine signifikante Stenose ist oder wenn überhaupt keine Stenose sichtbar ist, dann könnte ja bei Brustschmerzen eine mikrovaskuläre Angina vorliegen oder es könnte eine vasospastische Angina auch vorliegen als Alternativdiagnose. Mikrovaskuläre Angina ist nicht selten, sie kommt auch sekundär häufig vor, bei Linkshypertrophie, Aortenklappenstenose, bei Diabetikern, aber auch zum Beispiel bei Myokarditis kann es dazu kommen. Und das ist prognostisch bedeutsam. Also Patienten, die das haben, eine mikrovaskuläre Angina, die sind teilweise genauso prognostisch eingeschränkt wie Patienten mit einer klassischen epikardialen koronaren Herzerkrankung. Und sie haben eben auch eine typische Belastungsangina. Ich kann das nicht klinisch unterscheiden von einer Koronarstenose. Die Patienten haben auch häufig positive Belastungstests. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist, dass sie weniger oft Wandbewegungsstörungen aufweisen. Aber im Grunde ist das etwas, was bedeutsam ist und was gar nicht so selten ist. Die Diagnose kann ich letztlich nur machen mittels Bestimmung der koronaren Flussreserve. Das heißt auch Ruhefluss, Fluss unter maximaler Hyperämie. Zum Beispiel könnte ich das bei gut schallbaren Patienten mit einem Doppler der LAD machen, mit dem Echokardiogramm. Es gibt MRI-PET-Techniken, mit denen ich das feststellen kann. Oder invasiv den Druckdraht mit gleichzeitiger Thermodilutionsmöglichkeit. Also das wäre die mikrovaskuläre Angina. Und die vasospastische Angina, das ist ja nicht so häufig. Das sind Episoden mit Ruheangina. Also die Patienten haben großteils nur einzelne Episoden mit Ruheangina. Sie können eine transiente ST-Hebung in Brustschmerz haben und es gibt doch ein Subset der Patienten, die maligne Arrhythmien entwickeln können. Also es ist keine harmlose Erkrankung. Das Ruhe-EKG im Anfall ist natürlich zur Diagnose gut. Ein Holter-EKG, wenn man einmal die Beschwerden einfängt damit, ist auch eine gute Methode. Letztlich muss ich es nachweisen, indem ich intrakoronar einen Belastungstest durchführe, Acetylcholin oder Ergonovin, ist ja beides möglich. Sollte der aber, ich werde dann ein Bild noch zeigen, also am Abschluss, wenn der negativ ist, kann es immer noch ein mikrovaskulärer Spasmus ist, wo man nichts sieht, angiografisch, wo man aber im EKG etwas sieht und der Patient Beschwerden hat nach Acetylcholin, Gabe. Also und das ist diese wirklich sehr bahnbrechende Arbeit von Ford, die da im JACC 2018 erschienen ist, dieses CoAMICA-Trial ist das. Und der hat das sehr schön in diesem Slide dargestellt, nämlich einerseits hier diese vasospastische Angina. Sie sehen also hier mal das Angiogramm, das ja normal ausschaut. Es ist keine Koronarstenose vorliegend. Dann wurde hier die FFRM bestimmt und auch die koronare Flussreserve bestimmt und die war hoch, die war gut, da ist keine mikrovaskuläre Dysfunktion gegeben. Und jetzt wurde dann Acetylcholin hier verabreicht. Sie sehen, das hat eben zu einem abnormen Spasmus der LAD geführt. Durch Nitroglycerin ist das ja reversibel, daher sollte man das nur im Katheterlabor machen und nicht als IV-Gabe vielleicht ausprobieren, wenn jemand auf die Idee käme. Also das ist die Diagnose dieser vasospastischen Angina. Natürlich gibt es dann auch entsprechende Medikamente mit Vasodilatatoren. Gelegentlich braucht der Patient sogar einen Defibrillator, wenn er maligne Rhythmusstörungen entwickelt. Und zum Unterschied davon die mikrovaskuläre Angina, auch wieder keine obstruktive koronare Herzkrankheit. Hier ist die Flussreserve typischerweise unter 2 deutlich eingeschränkt und beim Acetylcholin-Test habe ich aber eigentlich hier keinen Vasospasmus zu erwarten. Auch hier kann man das spezifisch natürlich therapieren. Es sind ja oft dann adipöse Diabetiker zum Beispiel. Das heißt, man wird also auch präventiv hier Maßnahmen setzen, ACE-Hämostatin und Beta-Blocker sind hier indiziert und das wäre sozusagen der Normalbefund. Sie sehen unter Acetylcholin keine Veränderung praktisch und auch die Flussreserve ist gut bei diesen Patienten. Also das wurde dann in der Arbeit auch noch therapeutisch sozusagen dann verfolgt. Die Patienten haben entsprechende Therapie bekommen und haben dadurch ein verbessertes Outcome gehabt, auch was die Symptomatik betrifft. Also es ist nicht irrelevant, wenn man auch hier die Diagnostik sogar bis zu diesem Punkt vorantreibt. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich hoffe, es war etwas Interessantes dabei. Ich hoffe, es war auch soweit klar. Ich möchte vielleicht nur hier aus dem Lockdown aus Linz ein Foto zeigen. Und ich habe das so genannt, so brav sind die Oberösterreicher, weil sie ja in letzter Zeit ein bisschen durch gewisse Stadelfeste sozusagen in Verruf geraten sind. Aber dem muss ich widersprechen. Es ist kein Mensch hier auf der Straße und es ist wirklich ein Lockdown bei uns. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und alles Gute aus Linz.